Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung.
So sieht's aus, Jungs. Geile Scheiße. Doubleheader, Weltmeister, Europameister. Let's go, boys.
Der Thomas Müller war wieder der Erste, der online war. Ja, gell. War das nicht geil gestern, Jungs? Das war doch irrsinnig. Dennis Schröder, unser Leader.
Eigentlich gar nicht gut drin gewesen in diesem Spiel
seines,
ne,
Lebens. Und dann am Ende ist er da. Wahnsinn, oder?
Und die Emotionen. Die habe ich wirklich aufgesaugt. Das war richtig, richtig schön vom Fernseher mitzuverfolgen. Eine Truppe, die man einfach nur lieben kann. Glückwunsch an dieser Stelle ans DBB-Team.
Ja, du musst Glückwunsch zu mir sagen. Ich habe echt Pech gehabt. Ich habe nämlich so irgendwie so ein paar Minuten vor Schluss, da waren die Türken irgendwie mit 6 Punkten vorne oder vielleicht waren es sogar 8, da wollte ich wetten. Und dann musste ich mich erst anmelden bei dieser blöden Wettgesellschaft und dann war die Quote schon wieder unten, weil da hätte es noch ein bisschen Kohle gegeben.
Was wäre dein Einsatz gewesen? Wie viel Euro?
5 Euro.
so sehr hast du ans deutsche Team geglaubt, ja? Nee, das war echt toll. Also Weltmeister und Europameister amtierend hat Thomas Müller nie geschafft.
Was heißt amtierend? Mein alter Chef Eberhard Staniek hat immer gesagt, eine Meisterschaft ist kein Amt, darum gibt es keinen amtierenden Meister.
Ja, okay. Aber trotzdem, also beides eingefahren zu haben, riesengroßer Erfolg. Und Thomas Müller, für ihn war die Woche jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, auch geile Scheiße. An deinem Geburtstag 3 Tore machen.
7-0 gegen, ne, Philadelphia, mein lieber Scholli. Also hat ganz gut losgelegt da, glaube ich, in Kanada. Und er sieht ja auch, das kann man ja auf Social Media nachgucken, er sieht anders aus. Ich finde persönlich, sieht fantastisch aus mit dem neuen Bart, mit einem guten Teint. Also der Kanada-Müller, der gefällt mir richtig gut.
Hey, ehrlich, ist das dein Bart-Style? Also den Bart finde ich echt grenzwertig, aber vielleicht will er ja drüben bleiben als Holzfäller. Kann ja sein, ja, dass er da so ein, kriegt er noch so ein schönes Hemd dazu, so ein kariertes. Dann macht er bei dem Logging-Contest mit, weißt du da, wo die dann absägen, mit dem Motorsägen die Bäume absägen.
Fußball. Ich finde super. Fußball. Ich finde, er sollte das so machen. Er sollte wachsen lassen und dann irgendwann so zurückkommen nach Deutschland, dass man ihn gar nicht wiedererkennt. Dann kann er hier auch in Ruhe leben. War ein geiles Fußballwochenende. Wir haben die früheste rote Karte und das späteste Tor in Liga 2 respektive Liga 1 gesehen. Wie war euer Sportwochenende? Wie habt ihr es verbracht?
Ich habe natürlich Fußball geguckt, ist doch klar. Also ich bin ja Sportreporter aus Leidenschaft, also das ist ja das Schöne, dass man das als Hobby macht oder beziehungsweise das Hobby zum Beruf macht, glaube ich, das ist etwas, ja, das ist einfach geil und muss sagen, Sportwochenende hat mich wieder aufgeregt, du hast schon gesagt, früheste rote Karte, ich weiß schon, da bin ich ziemlich allein, das mag ja regelgerecht gewesen sein, da in Fürth, aber der sieht den einfach von hinten nicht kommen und will den Ball treffen und dann trifft das Bein und dann gibt's einfach rote Karte. Das ist echt lächerlich. Und da spreche ich mit Ewald Lienen, dem großen Fußballguru Deutschlands. Der findet das auch so. Ich bin da auf seiner Seite. Mag's regelgerecht sein oder nicht. Weil was soll der denn machen? Der sieht den ja gar nicht. Der kommt gar nicht. Und der hat auch keine Ballkontrolle gehabt, der Stürmer. Also warum dann gleich rot? Also okay, bitte. Ja, ich weiß gut, schon.
Er sieht ihn nicht. Schon ist wieder. Ist kein Kriterium.
Der Timo hat schon wieder das Regelbuch aufgeschlagen.
Vielleicht erstmal zur Einordnung, wer es nicht so mitbekommen hat, weil wir sind ja schon Vollfreaks, muss man sagen, die sich alles angucken, alles aufsaugen. Das Noah stimmt. König war es, nach nicht mal
der
30
Kunde
Sekunden.
Der Kunde ist König, der Noah nicht.
Ja, sehr gut, Max. Also, jetzt hast du mich rausgebracht.
23 Sekunden waren gespielt in Fürth.
Das wird nicht rausgeschnitten, sage ich euch gleich.
Und dann kam es halt zu diesem Fauxpas. Und Uli sagt, er sieht ihn nicht, aber Timo, das ist halt, danach wird nicht bewertet. Also jetzt Absicht, keine Absicht, darauf können die Schiedsrichter nicht auch noch achten. Ich bin da eher bei dir, Timo, ohne deine Meinung gehört zu haben, sondern nur deinen Gesichtsausdruck gesehen.
Du siehst mein Nicken, ja. Also ich finde es halt auch, es ist maximal bitter, in dem Fall für König gegen Lautern, aber er senzt halt völlig den Stürmer um, der dann alleine Richtung Tor unterwegs wäre, von daher, ja.
Der hat doch gar die Kugel nicht am Ball, der hat doch die Kugel da gar nicht gehabt, der
das ist ja hypothetisch.
Genauso rumgestochert.
Also ich finde es dann hypothetisch zu sagen, dass er den Ball vielleicht nicht kontrolliert hätte. Am Ende ist die Situation relativ klar, dass der Stürmer in den Ball geht, umgesetzt wird als letzter Mann und dann ist es leider die Notbremse.
Okay. Ich bin trotzdem bei Thomas Kleine, dem Trainer vom Fürth, der ist hier ausgerastet. Der war schon als als er noch Libero gespielt hat, ein cooler Junge, auch entführt.
Jetzt habe ich euch ja gefragt, wie euer Wochenende war. Also von Uli haben wir schon gehört, er hat seinem Hobby gefrönt. Die zwei anderen mussten arbeiten, Timo.
Ja, aber wie? Ich habe gezaubert bei Darmstadt gegen Braunschweig, auch ein gutes Spiel. Ein Jahr Florian Kohfeldt war da angesagt, dem habe ich vorher nochmal gesprochen.
Was für ein Jubiläum.
Also wirklich, der fühlt
dass
sich richtig wohl.
Dass er mal ein Jahr
wohl
durchgehalten hat.
Ja, aber er fühlt sich richtig wohl. Hat auch gesagt, er ist das erste Mal wieder so richtig verbunden mit einem Verein, wie er es zuletzt bei Werder Bremen erlebt hat. Ich finde ihn als Typen wirklich unglaublich angenehm. Guter Kerl, mit Darmstadt jetzt auch gewonnen, 2-1 gegen Braunschweig. Über die Art und Weise, ja, werden sie eher schweigen wollen. Das war schon ein bisschen glücklich. Aber auch ein direkter Freistoßtreffer in der 86. von Maglica. Da war richtig was los. Ich konnte ein bisschen lauter werden, von daher hatte ich Spaß. Und sonst, ja, was macht man dann, wenn man nach Hause kommt, vom Fußball kommentieren, Fußball gucken.
Und bei deinem Spiel haben wir, glaube ich, auch was Besonderes gehabt. Den ersten, der zwei Tore außerhalb des 16ers erzielt hat in dieser Saison, Memo Aydin, der früher ja Schalker war. Ganz kurzer Schlenker zu Simon Terodde, mit dem ich am Samstag unterwegs war. Wir waren auf Schalke, haben aber natürlich das Spiel auch verfolgt, weil wir auch drüber sprechen müssen und dürfen. Und da hat er gesagt, also als Memo noch auf Schalke war, der Teamkollege von Simon, da hat er ihm immer gesagt, du musst den Ball ins Tor schießen. Er hat wohl immer drüber gebolzt, aber scheinbar hat er jetzt eine neue Qualität entdeckt oder entwickelt, auch auf Anraten von Simon, der ihm gesagt hat, den Ball immer unter die Latte.
Ja, und er hat auf Schalke ein Tor gemacht in über 70 Spielen und jetzt direkt mal zwei an den ersten 5 Spieltagen. Also offensichtlich hat der Terodde-Rat da mal richtig reingekickt.
Ich hatte auch ein schönes Wochenende. Ich war auf Schalke mit Simon, wie gerade angesprochen, am Samstag. Und dann war ich gestern in Elversberg. Und ich glaube, ihr zwei und viele Leute, die uns zuhören, waren noch nie in Elversberg. Deswegen ganz kurzer Exkurs ins Saarland. Saarbrücken übrigens das Motto, wer uns findet, findet uns gut. Finde ich richtig schön. Ich habe in Saarbrücken übernachtet von Samstag auf Sonntag und kann ich nur beipflichten. Richtig schönes Örtchen und Elversberg ist so gut, ich glaube, 13 Kilometer entfernt davon. Das Stadion aktuell noch Riesenbaustelle. Ich war letztes Jahr im Dezember da. Da war die Gegentribüne noch da, die ist jetzt weg. Dafür ist eine Kopfseite auf und du kommst da hin und denkst dir erstmal, okay, wo muss ich anpacken? Es sieht ein bisschen bedrohlich aus, weil überall Metallstangen aus dem Boden ragen, aber diese Containerlösung, die sie dafür alles gefunden haben, also die Mannschaften ziehen sich in Containern um, der Pressebereich ist direkt nebenan in einem Container, richtig, richtig schön, richtig familiär gemacht und der Empfang da sehr, sehr herzlich. Liebe Grüße an die Pressesprecherin, an die Presseverantwortliche Christina, die hat uns gestern einen Riesengefallen getan. Als ich sie vorm Spiel getroffen habe, hat sie gesagt, Fisnik Aslani ist heute hier als Zuschauer. Der Ex-Goalgetter, der letzte Saison von Hoffenheim noch ausgeliehen war, jetzt wieder bei Hoffenheim ist und in der Bundesliga hohe Wellen schlägt. Und dann habe ich gesagt, ja, meinst du, der kann uns ein Interview geben? Und dann hat sie gesagt, ja, ich schreibe ihm mal. Und ihr zwei wisst das, die Leute da draußen vielleicht nicht so. Aber wenn jetzt ein Ex-Spieler zu Besuch bei einem Verein ist, der ist dann eher privat da. Und wenn du irgendwen vom Verein fragst, könnt ihr euren Ex-Spieler mal fragen, ob der nicht Lust hätte, in seiner Freizeit nach dem Spiel uns ein Interview zu geben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, eher bei 0%. Also das war richtig toll, als dann die Antwort kam, doch, doch, der ist dabei. Habt ihr das Interview gesehen?
Ja. Natürlich haben wir es gesehen. Was und für ein cooler, super cooler Typ.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann mehr Fisnik Aslanis in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. So bodenständig, so eine wahre Begeisterung, die er in seinen Augen hatte. Er ist dann zum Interview vor der Fankurve. Die ist nicht groß, aber trotzdem sehr laut gewesen in diesem Moment. Alle haben seinen Namen gerufen und da war so ein Glitzern, so ein Stolz in seinen Augen. Das war richtig, richtig schön und das hat er dann im Interview auch nochmal sehr, sehr gut ausgeführt. Ein blitzgescheiter Junge, dem ich wirklich alles Gute wünsche. Zudem hat er noch einen Doppelpack gemacht in seiner Heimatstadt in Berlin bei seinem Ex-Club bei Union am Wochenende. Also er definitiv ein Gewinner des Spieltags und ich glaube, der könnte auch ein Gewinner dieser ganzen Saison werden. Weiter so. Wir drücken die Daumen, glaube ich, sagen.
Ja, du siehst, der Fußball im Saarland hat einfach irgendwas, ja. Ich kann mich dann noch erinnern, da hat Homburg Saar noch in der Bundesliga gespielt. Mit Uwe Klimaszewski, dem legendärsten aller legendären Trainer, da im Waldstadion. Das war auch immer so eine Atmosphäre. Okay, Waldstadion gab schon den Namen vor. Es war direkt am Wald gelegen. Aber wie gesagt, Homburg Saar, auch die waren mal in der Bundesliga. Das Saarland ist komplett unterbewertet.
Wahrscheinlich war das die Zeit, als der HSV noch auf Augenhöhe mit dem FC Bayern war, oder, Uli?
Könnte
dann
gewesen
muss lange
sein.
Her sein.
Was war denn da los?
Ich habe eine steile These. 5-0 hätten die Hamburger vorm Spiel unterschrieben, ohne antreten zu müssen.
Also haben sie auf jeden Fall von Anfang an gespielt, muss man sagen. Also man hat ja echt das Gefühl, sie haben das Drehbuch von Beginn an gelesen, was wir bei Sky Sport News auch die Woche über geschrieben haben, als wir die alten Kamellen ausgepackt haben mit 9-2, mit 8-0. Als hätten sie es alle die ganze Woche geschaut und sich gedacht, ja, ja, in diese Reihe möchte ich unbedingt rein. Da waren so große Spieler dabei, da möchte ich auch mal genannt werden.
Uli, ist das eine andere Vorfreude bei den Bayern, wenn der HSV kommt?
Ich habe es ja im Vorfeld schon immer gesagt. Also ich habe es eigentlich ironisch gemacht und habe alles so ein bisschen auf die Schippe genommen. Habe ich immer erzählt, dass man also unter 6, 8, 5, 0 da diese unglaubliche Reihe, dass die Bayern nicht machen. Aber boah, ein bisschen mehr habe ich mir eigentlich schon erwartet, muss ich sagen. Wenn schon der Trainer von Hamburg, der Polzin, wenn der schon voll aus dem Sattel geht in der Halbzeit, also da waren die Rotbäckchen, glaube ich, noch ein bisschen röter als sonst in der Kabine. Also man hat sich ja erzählt, dass da echt Alarmzustand war. Das traut man ihm gar nicht zu und es ist aber gut, dass er die da ein bisschen wachgerüttelt hat. Es war echt peinlich.
Ja, dass sie nach einer halben Stunde 0-4 hinten liegen. Die haben da 8000 Männer und Frauen unterm Dach, die wirklich unglaublich laut waren und haben sich wirklich einfach auf den Rücken gelegt und gesagt, und bitte, liebe Bayern, schießt uns bitte ab. Ich fand es dann auch fast schon erschreckend, weil man eben nicht diese Vorfreude gespürt hat, oh, ich darf jetzt mal gegen die Bayern spielen, ich kann mich hier beweisen, sondern es war von Beginn an das Narrativ, ganz klar, hoffentlich wird es nicht zweistellig und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist für den HSV definitiv kein gutes Zeichen gewesen.
Es war die Vorpanik, ja, und ich finde, dein Bild haben sich auf den Rücken gelegt, übrigens sensationell. Ja. Kriegst du jetzt sofort mal eine 3-Sterne-Bonmot-Wertung von mir. Und wenn du dir angeschaut hast, dieses Harry-Kane-Tor, ja, also Harry hat ja echt gut gespielt, aber dieses Tor, wo er sich am eigenen Strafraum den Ball holt, ja, und dann ist da der bemitleidenswerte Nikolai Remberg, der versucht, ihn da zu verfolgen. Der ist 25, Harry ist 32 und Harry ist, der schaut nicht nur so aus, er ist auch nicht der Schnellste. Und dann läuft er neben dem her und schafft es nicht, den einzuholen, zu überholen auf, was weiß ich, 60, 70 Meter Strecke und zum Schluss noch so ein geiles Tor. Also, boah, da denke ich mir dann auch, hau ihn doch um oder halt ihn fest, mach irgendwas. Aber da müssen sie noch viel lernen. Also ich will jetzt kein Nikolai Remberg-Bashing machen, da sind schon andere untergegangen in München. Aber da muss der HSV sich schleunigst was einfallen lassen.
Uli, für dich war es auch eine bewegte Woche. Du hast Uli Hoeneß auf Schritt und Tritt verfolgt, möchte ich sagen. Du hast ihn zuerst am Olympiapark abgefangen. Da ging es, glaube ich, um die Ausschreibung von Olympia für die Stadt München. Wollte man ein bisschen positive Promo machen. Da hat er sich bei dir vors Mikro gestellt, hat natürlich nochmal über die Max-Eberl-Sachen sprechen müssen. Aber er wollte ja gar nicht über Fußball sprechen. Timo und mir ist da nämlich was aufgefallen. Ein absolut gewiefter, abgebrühter Reportertrick, den du da angewendet hast.
Timo, ja, nein, erzähl du nur, wie hast du es erlebt? Dann erzähl ich, wie es wirklich war.
Ja, ich fand es wunderbar. Ich war in der Redaktion bei Sky Sport News und es hieß, Uli Köhler hat Uli Hoeneß am Mikrofon und ich habe das Material dann bearbeitet und höre erstmal die Talks über Olympia und habe gedacht, okay, ist ja auch ein interessantes Thema. Uli Hoeneß hat sich da sehr für eingesetzt. Aber natürlich haben wir am Ende alle darauf gewartet. Was sagt er denn jetzt zu seinen Aussagen im Doppelpass? Und dann fängt Uli Köhler an und sagt, naja, also eigentlich weiß ich, wir reden nicht über Fußball, aber bei 1860 München will ja Jens Lehmann einsteigen und man hatte so ein bisschen das Gefühl, du willst so dich rantasten und spüren, ob er denn generell über Fußball reden würde. Dann hat er sich zu der 1860-Thematik geäußert und wirkte da schon recht redselig. Und dann hatte ich das Gefühl, hast du deine Chance gewittert und bist voll reingegangen mit dem wunderbaren Satz, ja, im Doppelpass wird ja auch kein Fußball gespielt, also reden wir ja eigentlich nicht über Fußball. Und dann habt ihr zwei losgelegt. Weltklasse, Weltklasse, wirklich.
Ja, der Hintergrund war, dass Uli Hoeneß, als ich auf ihn zuging nach dieser Veranstaltung, um über Olympia zu reden, auch eine wichtige Geschichte, bin ja absoluter Olympia-Fan für München, hat er zu mir gesagt, ja Uli, aber nicht über Fußball. Habe ich gesagt, natürlich nicht. Und die umstehenden Kollegen, die alle da waren und nur auf dieses Interview gewartet haben, aus einem speziellen Grund, haben schon lachen müssen. Und dann haben wir das aber ganz gut hingekriegt. Also nicht mit der Tür ins Haus fallen, da hätte er anders reagiert. Und der Gag war ja zum Schluss, habe ich ja gesagt, schau Uli, jetzt haben wir ein schönes Interview gemacht und wir haben nicht über Fußball geredet. Dann hat er mich so angestipst und hat gesagt, ja, ja. bist ein schöner Gangster.
Aber das finde ich ja auch irgendwie dann das Sympathische bei Uli Hoeneß, dass er dann doch leicht zu triggern ist. Ne? Du weißt schon, welche Knöpfe du bei ihm drücken musst. Das hast du über die Jahre, über die Jahrzehnte gelernt.
Es ist, weil er ein Bauchmensch ist. Das ist ja ganz einfach. Das, was viele in der Öffentlichkeit ihm vorwerfen, dass er sich überall einmischen würde, dass er das nicht mit Bedacht macht, sondern dass er einfach da den Max Eberl ins Senkel stellt und er hat überhaupt nicht das Empfinden, hängt damit zusammen, dass Uli Hoeneß ein Bauchmensch ist, der auch mit dem Bauch redet und mit dem Bauch denkt in solchen Stresssituationen. Und der alte Stratege, das macht er dann vielleicht oder hat er früher bei Spielertransfers gemacht. Aber das ist sehr wunderbar, es spricht aus ihm heraus und er hat ja in der Sache gar nicht so Unrecht. Es ist halt nur immer, wie kommt's an? Und ich glaube, Max Eberl hat dann...
Kommen wir mal zur Sache. Also inhaltlich hat er ja gesagt, er wollte Max Eberl mit seinen Aussagen nur helfen. Also ist jetzt eine interessante Art, jemandem unter die Arme zu greifen. Kann ja, nämlich eher rüber wie ihn in den Rücken treten.
Nee, das hat er ganz geschickt gemacht, fand ich, weil er hat diesen Transfer von Nicholas Jackson genommen und hat gesagt, das hat er doch super gemacht, wenn der da diese Kaufklausel mit 40 Spielen reinschreiben lässt, obwohl der die überhaupt nie erreichen kann. Ja, also das wurde ihm ja zum Vorwurf gemacht und da wollte er ihn schützen. Okay, so denkt Uli Hoeneß einfach, ja, straight to the point, ja, auch wenn das natürlich dann nicht immer so angekommen ist, aber war ja dann ganz interessant. Später, ich habe übrigens Glück gehabt, dass ich ihn da erwischt habe und da das Interview gemacht habe, habe mir nämlich überlegt, mache ich sie hier oder eine halbe oder eine Stunde später, als Markus Söder den Empfang für die Bayern zur Meisterschaft gegeben hat, da habe ich mir gedacht, nee, was du hast, hast du.
Der Empfang in der Staatskanzlei, den du gerade angesprochen hast, war dann der zweite große Bayern-Termin an dem Tag, da warst du natürlich auch und da hast du die anderen Bayern-Granden noch interviewt, die haben sich natürlich auch zu Uli Hoeneß äußern müssen. Wie hast du das wahrgenommen? Hat sich da einer wirklich hingestellt und hat gesagt oder verkörpert, das war jetzt nicht gut vom Uli?
Natürlich nicht. Ja, also das ist ja der Boss. Du musst immer wissen, Uli Hoeneß sitzt überm Tegernsee und dass er sich nicht oben so einen riesen Sessel gebaut hat, damit er noch so runterschauen kann auf sein Reich bis München. Am besten Wetter sieht er vielleicht sogar die Allianz Arena.
Weißt du,
nein,
dass er das nicht
hat? Das ist Uli Hoeneß. Und die Bayern haben es aber versucht. Und ich fand gerade Herbert Hainer, der hat es gut versucht, irgendwie einzufangen. Ja, mei, das ist halt so. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, weil es vom Uli ist. Ja, so ist es. So kennen wir es alle. Niemand wird Uli Hoeneß ändern können. Jan-Christian Dresen nicht, Herbert Hainer nicht, der FC Bayern nicht und wir schon gleich zwei oder gleich dreimal nicht.
Und es hat ein paar Tage gedauert, bis wir Max Eberl dann gehört haben, Timo. Der hat sich dann auf der Pressekonferenz geäußert. Wie fandest du ihn da? Also er hat sich kämpferisch gegeben, möchte ich sagen.
Ja, ich fand es ganz interessant, weil Matthias Sammer hatte ihm ja auch durchaus schon mal vorgeschlagen, dass er so ein bisschen zurückknurren sollte. Ich finde, er hat es dann relativ entspannt gelöst und hat gesagt, naja, wenn Menschen mir Ratschläge geben, dann höre ich es mir auch an. Das war jetzt ein breit gefasstes Feld. Ich finde, er hat da versucht, so ein bisschen Drive rauszunehmen, weil ich glaube, allein wenn er den Namen Hoeneß nur in den Mund genommen hätte, hätte das wieder für Schlagzeilen für 3-4 Tage gereicht. Von daher hat das relativ entspannt abmoderiert, glaube ich. Und ich habe so das Gefühl, jetzt wollen die Bayern dann gerne weiter. Ich weiß nicht, ob wir sie lassen, Max.
Ja, ich würde Uli vorher gerne den Mitarbeiter der Woche von Sky Sport News überreichen, denn du hast ordentlich Content produziert. Du hast auch mit Manuel Neuer gesprochen in diesem Zusammenhang. Ich glaube, in der Staatskanzlei war das, ne?
Das war in der Staatskanzlei, ja.
Auch, genau. Und hast ihn nochmal angesprochen auf das Thema Nationalmannschaftsrückkehr. Und da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Er hat am Ende dieses Interviews hat er einen Satz zu dir gesagt. Magst du ihn zitieren? Weil da muss man, glaube ich, sehr, sehr korrekt sein.
Naja, dem Manuel Neuer habe ich natürlich versucht, schon das, was die Wahrheit ist, rauszukitzeln. Nämlich, dass er selbstverständlich für Deutschland spielen wird bei der WM, wenn er gebraucht wird, wenn Julian Nagelsmann ihn anruft, wenn er noch die Form hat, mit der er im Moment über den Platz läuft. Irgendwie war das so ein Ping-Pong und zum Schluss hat er irgendwie resigniert schon fast zu mir gesagt, ja, Uli, du bist doch lange im Geschäft und ich auch.
Okay. Ja, es sagt sehr, sehr viel aus, muss man schon sagen.
Und das hat
ja
irgendwie auch das Nein, das er dann am Sonntag nochmal bekräftigt hat, hat das auch ein bisschen aufgehoben oder genauer gesagt am Samstag nach dem Spiel. Ich fand, da ist alles dazu gesagt. Natürlich, wenn Manuel Neuer jetzt hergeht und sagt, ich stehe bereit, wenn man mich braucht, dann ist das ein Thema, das bis zur WM jede Woche ihn immer wieder einholt mit anderen Torhütern und. Und jetzt hat er dabei den Deckel drauf gemacht, der Deckel ist zu. Und wenn es dann soweit ist, kann man ja den Deckel wieder lüften und dann kommt ein strahlender Manuel Neuer wieder raus, der Deutschland nie im Stich lassen würde und alle seine Fans, die immer noch sagen, dass er der Beste ist.
Samstagabend, das fand ich schon relativ kategorisch, was er da gesagt hat. Also
damit er Ruhe hat.
Kein Zweifel gelassen. Aber meinst du wirklich, er würde dann die Rolle rückwärts machen? Sieht er da auch selber gut aus, wenn er dann in 4-5 Monaten sagt, ach, ich habe nochmal drüber nachgedacht?
Das ist doch keine Rolle rückwärts. Was ist da die Rolle rückwärts? Er ist jetzt, will er das Thema vom Tisch haben und da hat er genau das Richtige gemacht. Perfekt geantwortet, wie auch Max Eberl perfekt geantwortet hat, um dieses Thema zuzumachen. Wir werden eh immer wieder drüber reden und über Manuel Neuer auch, weil Marc-André Ter Stegen das verdient hat. Also das ist die Prognose einfach schlecht. Erst kannst du gar nicht spielen, dann hast du einen Verein, wo du Nummer 3 bist und dann sollst du noch Spielpraxis für die WM sammeln und du hast immer vorausgesetzt Manuel Neuer in Bestform. Da gibt's doch überhaupt keine Überlegung, Max.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube nämlich auch, dass ja niemand dann darüber diskutieren wird, oh, wie konnte er denn vor 5, 6, 7 Monaten sagen, ich spiele nicht mehr. Ich glaube, dann werden wir uns alle in den Armen liegen und froh sein, dass er im Tor stehen würde, wenn es denn so wäre. Wir merken viel Konjunktiv.
Wenn Ter Stegen auch nicht fit wäre, ne?
Schickt dir das auch voraus? Und auch nicht spielen würde. Also das ist ja auch der Punkt. Jetzt, wie geht's bei Ter Stegen für Barcelona weiter? Im Zweifel gar nicht. Dann müsste er im Winter einen neuen Verein finden, müsste sich bis dahin fit machen nach der Verletzung. Das sind so viele Fragezeichen. Olli Baumann ist dann aktuell der Kandidat, hat der WM-Halbfinal-Final-Klasse in sich, weiß keiner, weiß er selber wahrscheinlich auch nicht, weil es jetzt nicht unbedingt der Torwart ist, der jedes Jahr international unterwegs war. Ich glaube, von der Qualität her kann er das schaffen, aber so ein Turnier kennt er natürlich auch überhaupt nicht. Alex Nübel ist so ein bisschen hinten dran und dann sehe ich da auch noch immer die neue Chance.
Keiner hat so eine Ausstrahlung wie Manuel Neuer. Das ist
es ja. Euch ja recht.
Bälle halten alle viele gut, ja, aber es geht ja auch um die Aura.
Wir hören uns wieder zu diesem Thema. Es ist scheinbar alles eine Frage des Timings, so wie bei Serge Gnabry.
Chapeau.
Ich war ja bei Guten Morgen Fans unserer wunderbaren Sendung am Samstag und Sonntag früh, wurde ich auch gefragt. Aber wer den Serge auch mit dem Schalk in den Augen gesehen hat, der hat irgendwie selber dran gedacht. Immer dann, wenn der Vertrag ausläuft, läuft er zur Großform auf, immer in diesem Jahr. Und sein Vertrag läuft aus. Der spielt sehr, sehr gut im Moment. Also ich hatte ihn eigentlich schon in das Bücherregal zu war mal ein guter Spieler reingestellt und ist nur ab und zu gut, aber jetzt die Form, bin begeistert.
Aber Uli, ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, auch was die Zahlen angeht und ich habe das Gefühl, dieses Buch Serge Gnabry wird immer wieder am Saisonanfang mal rausgeholt, weil ich habe geguckt.
Du und deine Zahlen.
Ja, es sind die Zahlen nicht immer aussagekräftig, weil manchmal auch mehr dazu gehört, aber in dem Fall ganz spannend, mit 4 Scorern nach jetzt 3 Spielen, ich habe mal geguckt, nach 4 Spielen, 4 Scorer, Serge Gnabry, wäre es jetzt dann das 4. Mal. Also der hat ganz, ganz oft einen richtig guten Saisonstart, in der vergangenen Saison übrigens auch, das hat man gar nicht mehr so im Kopf, auch da stimmt, ist er richtig gut reingekommen, mit 2 Toren, 2 Vorlagen, aber die Konstanz auf Strecke, das ist halt das, was fehlt. Ich würde mich ja total freuen, wenn er es denn machen würde. Kriegt natürlich irgendwann dann auch wieder Konkurrenz von Musiala. Da muss man auch gucken, wo kann Gnabry dann überhaupt spielen. Ich glaube, für die Bayern wäre es extrem wichtig, wenn er diese Form mal mindestens bis zum Winter konservieren könnte. Aber da sehe ich halt aktuell noch so ein bisschen das Fragezeichen aufgrund der vergangenen Jahre. Weil nochmal, der Start war oft sehr gut. Was danach kam, ja, lief so ein bisschen aus häufiger.
Muss er gesund bleiben, muss er einfach
auch das,
gesund
ja
bleiben.
Der auch gute ganz wichtig.
Ja. Mittwoch, also dann der nächste Test für die Roten. Uli, 2 deiner absoluten Herzensvereine treffen aufeinander in der Champions League. Die Bayern gegen deinen FC Chelsea. Die Mannschaft, die du, glaube ich, in Folge 1 hier schon sowas von Bus geschmissen hast.
ich finde es fast unerträglich, dass es erlaubt ist, dass du irgendwie 60 Spieler unter Vertrag hast, die verschacherst und verleihst und ein Leihgeschäft mit anderen Vereinen machst, dass dann so ein Mann wie Niklas Jackson, der jetzt bei Bayern ist, froh ist, dass er überhaupt irgendwo spielen kann, obwohl er eigentlich ein guter Spieler ist, aber irgendwie dann nicht gemeldet wird von Chelsea, weil sie einfach keinen Platz haben und im Zuge seiner Karriere dann irgendwie es schaffen muss, überhaupt Spielpraxis zu kriegen, aber damit auf Geld verzichtet. Das sind alles Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich hoffe, die kriegen schön in München die Hucke voll. Die sind auch noch nicht so gut in Form, weil ist ja klar, der Maresca hat einfach zu viele Spieler, die er irgendwie unter die Haube bringen muss da in Chelsea. Ich hoffe nur, die wissen das alle. Cole Palmer soll dummerweise wieder rechtzeitig fit werden. Das ist keine gute Nachricht für Bayern, aber egal.
Ja, Palmer, du hast es gesagt, der hat am Wochenende jetzt auch getroffen. Da gab es ein 2-2 gegen Brentford. Das ist jetzt auch nichts, wo die Bayern vor Zittern nicht mehr in den Schlaf kommen, glaube ich. Insgesamt okay gestartet, du hast es gesagt, gegen Crystal Palace 0-0. Zwei Siege geholt, West Ham und Fulham. Also für Chelsea ist es schon echt der erste Test dieser Saison. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, das ist der Club-Weltmeister. Also die haben PSG geschlagen, PSG in Topform. Und man wird übrigens
komplett
auch
vergessen.
Ja, aber sie erinnern einen schön dran, wenn man sich das Trikot anschaut. Ein Riesenabzeichen auf der Brust, hässlich wie die Nacht. Aber ja, sie zeigen damit ganz klar, wir sind Club-Weltmeister. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ich glaube insgesamt, wenn ich mir Chelsea gerade so angucke, ist die Chance ganz groß, dass Uli ein wenig Genugtuung verspüren wird nach diesem Spiel.
Ja, weil die Bayern sind ja auch gut drauf. Sie sind ja im Moment echt gut drauf, muss man sagen. Spielen richtig gut. Es wird schon ein Test für die Abwehr allerdings auch mal werden, weil da ein bisschen mehr wie der HSV werden sie schon machen, wo Manuel Neuer sich die Fingernägel hätte feilen können, schön im Tor.
Ah, Club-WM, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Lass uns lieber weitermachen mit dem anderen deutschen Team. Einem anderen deutschen Team, das auch in der Champions League dran ist, schon ein Abend vor den Bayern, der BVB. Und klicken jetzt erstmal die Handschellen der Modepolizei.
Blaulicht an.
Dieses Auswärtstrikot, was, glaube ich, in aller Munde und in aller Augen war. Ich finde es gar nicht so schrecklich, muss ich sagen.
Ui.
Ui.
Ich finde sowieso, also
aber
Max, mich holen so Trikots Max, schon lange nicht mehr ab, dann tut mir das auch nicht mehr weh.
Man hat ja beim BVB so manchmal das Gefühl, die machen so eine interne Meisterschaft mit allen anderen Clubs auf der Welt. Wer schafft es, jedes Jahr das hässlichste Trikot irgendwie unter die Leute zu bringen? Und da muss ich dann auch sagen, ich habe es gegoogelt, hässliches Trikot. Da sind noch ein paar andere auch noch mit dabei in dem Reigen. Und dann habe ich die Trikots gesehen und muss sagen, ja, es gibt Trikots dagegen. Glaubst du, dass das BVB-Trikot von Gott hab ihn selig Giorgio Armani entworfen wurde? Weil die anderen natürlich noch schlimmer sind. Und trotzdem, ich kenne ja ein paar BVB-Fans, die werden schon, weil die wollen auch immer ein aktuelles Trikot haben, die werden mit einer ganz harten Aufgabe konfrontiert, Geld auszugeben.
Ja, optisch immer billiger, preislich immer teurer. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der überall zu erkennen ist. Was ich mich aber frage, wer holt sich denn überhaupt ein Auswärtstrikot? Habe ich noch nie gemacht, glaube ich.
Ich bin ein Riesenfan von Auswärtstrikots, echt? Muss ich sagen. Hier ist einer, Max, hier ist einer, der sich sowas holt. Ich habe mir jetzt dann tatsächlich auch mal das dritte Trikot, das wunderbare Grüne vom FC Liverpool bestellt. Einfach, weil ich auch so einen kleinen Hang zum Trikot kaufen habe. Also ich gebe da leider sehr viel Geld aus. Ich glaube, das BVB-Trikot wird es nicht reinschaffen. Ich habe aber das Gefühl, das Einzige, was dieses Trikot retten kann, wäre sportlicher Erfolg. Weil dann ist es so hässlich, dass es irgendwann schon wieder Kult ist, dass alle sagen, Mensch, wisst ihr noch, als wir Meister geworden sind in diesem unglaublich hässlichen grauen Trikot, dann ist es Kult, sonst kommt's eher weg.
Also sie haben eine 100% Siegquote in dem Trikot, das muss man ihnen lassen. War ein guter Auftritt gegen Heidenheim und der ein oder andere Dortmunder Spieler hat danach zum Höhenflug angesetzt. Einer davon war Maxi Bayer, der im Interview bei Sky dann nachher gesagt hat, sinngemäß, ich paraphrasiere, wir wollen deutscher Meister werden. Und prompt gab es irgendwie dafür einen auf den Deckel.
Ja, unglaublich. Niko Kovac, auch wenn er gelacht hat und versucht hat, charmant zu sein, hat wieder komplett daneben gegriffen. Irgendwie lernt das nicht, habe ich so das Gefühl, wann man Dinge einfach auch mal laufen lassen muss. Ja, Nummer eins, ich weiß nicht, was der in der Halbzeit getrunken hat, um sowas zu sagen. Und dann hat er so ein bisschen nach Worten gerungen und hat dann zum Ende gesagt, das werde ich ihm schon noch austreiben. Also geht's noch irgendwie? Ich würde Spieler, die nicht sagen, dass sie deutscher Meister werden wollen, sondern sagen, ja, ich bin zufrieden, so ja, Champions League Plätze, ja, Europa League, wenn es nicht läuft, auch gut. Die würde ich sagen, bist du irgendwie noch bei Trost? Ja, du musst alles gewinnen wollen, was irgendwie geht. Also wenn man es ketzerisch formuliert, sage ich mal, muss man irgendwie sagen, die Spieler sind ambitionierter als der Trainer beim BVB.
Ich frage mich gerade, was ist interne Kommunikation, was ist externe Kommunikation bei Borussia Dortmund? Weil ich finde, die Art und Weise, wie Maxi Bayer das gesagt hat, wirkte schon so, als wäre das ein ganz klares Thema intern. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, Niko Kovac will sich diese Fragen so ein bisschen von der Brust wegschieben, dass, wenn es jetzt dann mal nicht so gut läuft, dass dann alle sagen, ja, ihr habt ja gesagt, ihr wollt Meister werden. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass intern die Kommunikation ganz klar so ist. Borussia Dortmund, Uli, deine geliebten Zahlen, seit 11 Bundesligaspielen ungeschlagen, hat man gar nicht so auf dem Schirm, also saisonübergreifend. Und trotzdem flogen sie so ein bisschen unter dem Radar. Das hat Niko Kovac ganz gut gefallen. Und jetzt wurde der Radar mal mächtig aufgezogen. Und das fand er, glaube ich, nicht ganz so witzig, weil dass ja, die gut, natürlich intern darüber reden, dass sie maximalen Erfolg haben wollen, ist, glaube ich, auch klar.
Ja, aber da dem Maxi Bayer ins Senkel stellen, geht es noch irgendwie. Das finde ich völlig absolut daneben. Natürlich hat er ja recht, letztes Jahr 25 Punkte hinter Bayern und. Da hast du anderes im Gedanken. Es geht ja auch nicht darum, dass die jetzt unbedingt Meister werden müssen oder dass man ihm das jetzt wieder um die Ohren haut, dem Maxi Bayern. Labetsch, du wolltest unbedingt deutscher Meister werden und jetzt spielt er wieder Scheiße.
Es passiert ja ganz schnell dann.
Machen ja, aber vor. Das ist dann etwas, was wir uns hinter die Ohren schreiben müssen. Ich würde so etwas nie sagen, weil ich die Aussage völlig vernünftig in Ordnung finde. Ja, Julian Nagelsmann will auch Weltmeister werden und die Deutschen erwarten nichts anderes, als dass das Ziel ist, dass es am Ende vielleicht nicht so kommt. Ich befürchte, das könnte passieren in den USA und würde es trotzdem mit Julian nie um die Ohren hauen und ich glaube auch keine anderen Fans. Also es geht wie immer ein bisschen ums Wie. Also das werde ich ihm austreiben. Also entschuldige. Und was hat der getrunken? Keine Ahnung.
Ich komme nochmal mit Elversberg um die Ecke. Letztes Jahr in der Relegation gelandet. Jetzt gestern habe ich mit dem neuen Fisnik Aslani, so wollen die Elversberger ihn nicht nennen, so nenne ich ihn jetzt aber, Younes Ebnutalib, gesprochen. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn drin dieses Jahr für die Elversberger? Alle haben ja damit gerechnet, dass sie jetzt abstürzen und womöglich gegen den Abstieg spielen. Das Gegenteil ist der Fall. Und seine Antwort war alles. Also noch mehr als letzte Saison. Und das hat dann in Elversberg auch keiner eingefangen. Das hat man einfach mal so laufen lassen. Und ich frage mich, was das Problem ist, dass deine Spieler ambitioniert sind und das Bestmögliche wollen. Also es ist doch eigentlich das Beste, was dir als Trainer passieren kann.
Bleibt die Frage, ist Elversberg der neue BVB?
In Liga 2? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Also es ist doch wirklich alles andere als schändlich oder schädlich für einen Fußballverein, für eine Fußballmannschaft, wenn deine Jungs das Optimum rausholen wollen.
So ist es. Wenn ich Fan wäre, ich würde immer die hohen Ziele haben. Okay, ich weiß, dass zum Beispiel als Schalke-Fan das schwierig ist, aber trotzdem muss der, wenn der sagt, wir wollen aufsteigen, dann muss das Ziel sein und nichts anderes, auch wenn es nicht unbedingt dann passiert.
Juventus jetzt der Gegner in der Champions League. Timo, du hast es am Wochenende ein bisschen mitverfolgt, was in der Serie A passiert ist. Es gab ein Brüderduell.
Und zwar ja, und von wegen Duell. Langweilig. Von wegen langweilig Italien. Das Klischee hängt ja immer drauf. Juventus gegen Inter 4-3 gewonnen. Beide Thuram-Brüder haben getroffen. Marcus Thuram für Inter und der Kefrem Thuram für Juventus. Und ein Weltklasse-Bild dabei entstanden, kann man sagen. Diese Schiedsrichterkamera, die wir jetzt immer kennen. Und beide Brüder stürmen auf den Schiedsrichter zu. Gleicher Gesichtsausdruck und lamentieren und beschweren sich. Also für mich das Bild des Wochenendes.
Ich hatte das Gefühl, die mögen sich gar nicht so. Absolut geil, was das für Bilder waren. Es gab auch, ich glaube, das war vor einem Juventus-Tor, gab es dann einen Zweikampf der zwei Thuram-Brüder. Und Markus Thuram hat, glaube ich, den Arm oder die Hand seines Bruders ins Gesicht bekommen, hat den sterbenden Schwan gemacht. Der Schiedsrichter hat aber laufen lassen. Also die Bruderschaft, die ruht während 90 Minuten. Das fand ich absolut toll zu sehen.
Aber ich muss auch sagen, gegen niemanden habe ich härter Basketball oder Fußball in meiner Kindheit schon gespielt als gegen meinen Bruder. Da wurde mir sogar mal beim Basketball ein Zahn ausgeschlagen von meinem Bruder. Also von daher, ich glaube, es wird bei uns nicht anders aussehen, wenn wir auf dem Niveau kicken würden.
Ja, bei Brüdern ist immer ein bisschen, geht immer noch ein bisschen mehr, ja, ich weiß das.
Juventus ist gut reingestartet in die Saison. 3 Spiele, 3 Siege. Sie haben so ein paar Jungs, die wir ganz gut noch aus der Bundesliga kennen. Mit Weston McKennie, Ex-Schalker, für den wird das natürlich cool. Thuram haben wir angesprochen. Yildiz von Bayern mal in der Jugend, hat sich sehr gut entwickelt. Vlahovic als Top-Stürmer. Openda, Kostic. Also ihr merkt schon, da sind ein paar große Namen dabei. Wird, glaube ich, kein einfaches Spiel für Dortmund in der Woche in der Champions League.
Lieber Timo, wenn ich dich so anschaue, da sehe ich hinter dir, das könnte ein Golfhintergrund sein. Da komme ich natürlich sofort auf Grimaldo und den Leverkusen, weil das ist ja der Torjubel von Grimaldo, wenn er immer den Golfschlag macht und dann hinterher schaut. Und so ein Golfball beschleunigt auch schon auf 180, 200, 250 Stundenkilometer, wenn es sein
Uli
muss.
300.
Also ich glaube, das kann der mit dem Fuß. Das war sowieso irgendwie die Wiedergeburt von Leverkusen. Und da habt ihr das anders gesehen. Die haben ja plötzlich in der ersten Halbzeit gespielt, als würden sie Meister werden wollen.
Ich glaube, es wäre hochspannend gewesen, in diesen ersten 45 Minuten auf der Couch neben Erik ten Hag zu sitzen. Also wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, da hat er mal gesehen, was mit der Mannschaft alles möglich wäre. Also wachgeküsst, du sagst es völlig richtig, das Potenzial, was in dieser Truppe steckt, wurde ja angezweifelt nach dem Bundesliga-Start. Ich habe das nicht so richtig verstanden, dass die Leute jetzt wirklich glauben, dass Leverkusen keine tragende Rolle mehr in der Bundesliga spielen kann mit dem Material, was sie immer noch haben. Klar auch verloren haben, aber zusätzlich noch verpflichtet haben. Ich glaube, sie haben jetzt mit leichter Verzögerung, und zwar von 2 Spieltagen, alles richtig gemacht. Wir haben drüber gesprochen, kannst du es machen, kannst du es nicht machen, Erik ten Hag nach 2 Spieltagen rausschmeißen, dass das jetzt nicht nur sportliche Gründe gewesen sind, das liegt, glaube ich, auf der Hand, sonst hätte man das aus Leverkusener Sicht nicht gemacht, dann hätte man sich sowas nicht geleistet und mit Kasper Jüllmann fahren sie gut, bin ich mir sicher.
Er hat jetzt natürlich direkt mal eine Aufgabe, nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Liga. Sie haben Palacios verloren, der lange ausfallen wird, wahrscheinlich sogar die gesamte Hinrunde als Stabilisator im Zentrum. Sie haben 2 rote Karten kassiert, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, mit Andrich, mit Fernandes. Da wird er direkt mal puzzeln müssen, der liebe Kasper Jüllmann. Ich hatte auch das Gefühl, seine Art tut sehr gut. Alle waren sehr geschlossen, haben gemeinsam gefeiert, haben sich umarmt. Das sah sehr, sehr gut aus. Ob der Patient Leverkusen schon überm Berg ist oder noch so ein bisschen Futter braucht, ja, ich bin noch nicht ganz bereit, sie jetzt in den Flow zu reden, weil ich schon das Gefühl habe, dass da tiefgründigere Probleme waren, aber der Anfang, der ist gemacht.
Max, aber eins muss ich natürlich sagen, du bist jetzt natürlich nochmal in meinem Ansehen unglaublich gewachsen, weil du bist der mutigste Mensch, in dieser Sekunde gewesen, wenn du sagst, du würdest neben Erik ten Hag auf der Couch sitzen wollen, wenn die so Fußball spielen. Hey, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir fast zu gefährlich. Ja, wahrscheinlich hätte er sich selbst die Zunge abgebissen und möglicherweise die eine noch mal kurz so im Vorbeigehen, so mit dem Glas, so doing, ja, dass du dann weg bist. Also Mut, ja, du kannst ja mal, frag ihn doch mal an, ob du mit ihm mal ein Leverkusen-Spiel gucken kannst, ja, ob er das macht. Wenn er cool ist, macht er das.
Stellt euch das mal vor, es gäbe so eine Rubrik, frisch gefeuerte Trainer am nächsten Spieltag 90 Minuten mit ihrem Ex-Team begleiten. Ich glaube, da käme ganz, ganz viel Tolles bei rum. Vor allem könnten sie dann mal ehrlich sein. Da könnten sie sagen, was genau das Problem war und würden schimpfen, warum hat der Spieler XY das nicht unter mir gemacht? Ich glaube, das wäre unterhaltsam. Das würde ich mir auch in der Einzelspieloption Sofa angucken. Ey, wir haben noch gar nicht über Köln geredet. Was fällt euch ein?
Den Bayernjäger.
Ja, der Bayernjäger Nummer 1. 15.31 Uhr am Samstag war der FC Tabellenführer. Und das war noch bevor sie in der 5. Minute das 1-0 gemacht haben. Da waren sie sogar, glaube ich, auf 2 Punkte weg. Ich habe schöne Memes im Internet gesehen. 15.31 Uhr. Die Tabelle gescreenshottet und stop the count. Da musste ich sehr lachen. Aber das Spiel entwickelte sich dann ganz gut. Es gab eine Regen- oder Gewitterunterbrechung und da dachte ich schon so, weiß ich nicht, wie das für den Flow des Spiels ist. Hat aber keinem der Akteure geschadet. Das späteste Bundesliga-Tor ever 90 plus 14. Müssen wir uns dran gewöhnen. Mein Tipp ist auch, es bleibt diese Saison nicht mehr das späteste Tor aller Zeiten bei den Nachspielzeiten, die jetzt immer draufgepackt werden. Aber das war schon schön. Ich frage mal ganz neutral und objektiv, wie habt ihr den ersten FC Köln wahrgenommen? 3 Tore in der Nachspielzeit.
Objektiv. Objektiv. Max, um dich zu beruhigen. Ich habe ihn wahrgenommen, dass wahrscheinlich der in dem nächsten Jahr schon in der Champions League spielt. Wahrscheinlich wird er Vierter. Also das ist durchaus
sehr
völlig realistisch.
Sehr objektive Einschätzung, die ich teilen kann.
Ja.
Timo, du hast das Spiel, ich saß ehrlicherweise im Auto von Gelsenkirchen nach Elversberg, habe es im Radio mitverfolgt und habe ein bisschen mitgefiebert, möchte ich auch sagen. Du hast das Spiel gesehen.
Ja, ich muss hier wieder den seriösen Part übernehmen in diesem Podcast, habe ich das Gefühl. Ja. Köln schießt in der 91. das 2-2. Da hat man schon gedacht, okay, Isaac Johannesson ist heute der Kölner Held, hat den späten Punkt irgendwie gerettet. Dann gibt's die 90. plus 9. Da jagt Maxi Arnold einen Schuss rein, den auch eigentlich nur Maxi Arnold kann. Schusstechnik unfassbar bei ihm. Man denkt, nun gut, Wolfsburg feiert Geburtstag. Sehr schöne Trikots übrigens, wo wir heute so viel über Trikots reden. Die sie hatten, das Jubiläumstrikot. Und dann, um die Geschichte noch besser zu machen, der Ausgleich von Kaminski ausgeliehen, na klar, vom VfL Wolfsburg an den ersten FC Köln. In dem Spiel war alles drin. Man hatte auch bei den Kommentatoren das Gefühl, sie haben sich immer schon gesteigert, sie wurden laut in der 91. noch lauter in der 99. Ja, und dann 90. plus 14 war nur noch Gebrüll und das völlig zu Recht. Bisher wahrscheinlich das geilste Spiel dieser Saison, hat richtig Bock gemacht, ja.
Der Flop der Woche.
Wir zeichnen auf am Montagmorgen. Es ist 9.58 Uhr. Wir wissen noch nicht, was in Gladbach passiert, ob in Gladbach was passiert. Nach dem, was da am Sonntag passiert ist, würde mich nicht wundern, wenn da ein bisschen ein Stein ins Rollen gerät.
Was ist los mit Seoane? 10 Spiele hat er jetzt überhaupt nicht mehr gewonnen. Und da haben sie auch noch das Kunststück fertiggebracht, dass sie überhaupt noch kein Tor geschossen haben.
Es ist ein absoluter Horrorstart. Erstmals seit 1991 torlos nach 3 Spielen Borussia Mönchengladbach. Ich habe mal geguckt, auf skysport.de wurde auch eine Umfrage gestartet. Da haben jetzt auch 80% gesagt, Gladbach muss sich trennen. Roland Wirkus hat gesagt, er muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube jetzt nicht, dass er morgens aufwacht und sich denkt, jo, wir machen das jetzt noch 3-4 Wochen weiter, weil einfach nichts Anlass zur Hoffnung gibt. So ehrlich müssen wir sein.
Es ist ja auch desolat, wie sie auseinandergefallen sind, die Mannschaft. Also das hängt ja alles damit zusammen. Die können ja auch ganz gut kicken. Ich habe noch die wunderbare Sky-Doku mir irgendwie jetzt am Wochenende, weil ja nicht genug Fußball war, irgendwie reingezogen, da wo er sagt, ja, wir sind auf einem guten Weg, der Roland Wirkus, und das ist die Entwicklung der Mannschaft. Also entschuldige, lieber Roland Wirkus, oder wie heißt der? Don Rolando? Oder wie?
Don Rollo.
Don Rollo. Don Rollo, entschuldige. Aber
Don Rolando ist auch
keine
toll.
Entwicklung.
Ja, und Mann, das gegen Mann. Eine Bremer Mannschaft, die jetzt auch erst den ersten Sieg geholt hat. Also sie haben ja jetzt nicht gegen das heißeste Team der Liga gespielt, zu Hause zerfallen. Ich fürchte auch, dass da am Rhein gewechselt wird. Team Nummer 2, offensichtlich nicht ganz so gut da, das Wasser.
Ja, und wenn man es mal vergleicht, jetzt bringen wir erste und zweite Liga zusammen. Nürnberg auch wieder verloren am Wochenende. Da hat sich der Sportchef Jotti Schatzi-Alexio direkt nach dem Spiel hingestellt und hat überhaupt keine Hintertür offen gelassen, ob es mit Klose weitergeht oder nicht. Er hat gesagt, es wird definitiv gemeinsam dran gearbeitet, dass man da rauskommt. Und wenn man dann den Gladbacher Sportboss hört, der sagt, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Das ist das schlimmste Nichtbekenntnis, was du, glaube ich, als Trainer dir nach so einem Spiel, nach so einem Saisonstart anhören musst. Und ich glaube, wenn wir dann diesen Podcast hochgeladen haben, Montag, was ist das, 18, 19 Uhr, dann werden wir Gewissheit haben, und ich habe die Tendenz zu sagen, neuer Trainer in Gladbach. Ihr?
Ja. Auch, definitiv. Aber man muss ja auch sagen, unsere Glaskugelkünste, sie haben sich mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt am Wochenende.
Wir
müssen drüber reden, leider.
Ich muss gestehen, ich habe schon vergessen, wen ich genannt habe. Aber ich habe nicht Nick Woltemade genommen und jetzt macht der ein Tor.
Hättest mal gemacht.
Du hattest Marius Bülter, der es fertiggebracht hat, als Stürmer bei 3 Kölner Toren nicht zu treffen. Also von daher, Max, du bist auch Teil des Fluches.
Er hat Räume geöffnet.
Ja, weil du bist einfach, du bist ein Unfall, ein Fähnchen im Wind. Nick, du stehst komplett zu Nick Woltemade und dann, wenn es drauf ankommt, wendest du dich ab von ihm und schon trifft er. Also, was soll das? Ja, muss ich natürlich sagen. Ich muss allerdings sagen, war mit Nicholas Jackson auch nicht so richtig ganz weit vorne mit dabei. Der ist zwar eingewechselt worden, aber komischerweise in keinem Beitrag und mit keinem Satz auch nur irgendwo erwähnt worden. Also dann würde ich sagen, wenn er Schiedsrichter wäre, wäre es ein perfektes Debüt gewesen. Man hat nicht über ihn gesprochen.
Mein Bülter führt gegen Jackson. Jetzt kommst du, Timo.
Ich hatte Fabio Vieira vom HSV. Das war natürlich ein irrer Tipp. Ich würde sagen, Max hat die Runde gewonnen in dieser Woche. Aber das Vieira wird dem HSV guttun. Das nur mal am Rande. Der wird dem Hamburger Sportverein guttun. Da kommen jetzt Spiele. Heidenheim, Union, Mainz. Da wird Vieira glänzen. Ja, ich gebe ihn noch nicht auf. Nicht so wie du, dein Nick Woltemade.
Bin ich gespannt. Okay. Dann ziehen die Hamburger bestimmt in 2-3 Wochen schon die 20 Millionen Kaufoption, weil sie sagen, der ist gut, der darf bleiben. Und 20 Millionen haben wir, das ist doch Kleingeld.
Die Glaskugel.
Also ich setze auf Fisnik Aslani, ich gehe mal vorn raus. Das wird der neue Mann, den wir gerne interviewen, Max vor allem. Und der schießt auch noch Tore, dann haben wir da auch noch einen.
Ja, leider bei Fisnik Aslani, weil es vielleicht einige nicht so auf dem Schirm haben, spielt für den Kosovo in der Nationalmannschaft. Wäre keiner für die deutsche Nationalmannschaft mehr, kann nicht mehr
bei
wechseln.
Bei den U-Mannschaften war er noch dabei.
Das tut schon echt ein bisschen weh, weil den hätte ich ganz gern auch in unserem Trikot gesehen. Und wir reden ja auch gern über den SC Paderborn, wenn wir bei meiner Glaskugel sind. Aber da habe ich ein bisschen Sorge, denn die spielen in Berlin bei der Hertha. Die haben jetzt gewonnen in Hannover, 3-0, sehr überzeugend. Und ich habe so ein bisschen Angst, weil ich hatte das Gefühl, Fabian Rehse ist wieder Fabian Rehse. Und wenn ich in die Glaskugel gucke, fürchte ich, dass er den nächsten Spieltag in Liga 2 prägen wird. Jetzt haben wir Max.
Ich gehe mit Sinani vom FC St. Pauli. Er ist jetzt auch kein Geheimtipp, ne? Gerade wenn man bedenkt, dass er ein Tor gemacht hat jetzt am vergangenen Wochenende. Ich fand den aber schon immer gut, auch als er noch nicht so im Spotlight stand und
du hast doch den überhaupt nicht gekannt.
Doch.
Erzähl doch nichts.
Doch. Und Hoffenheim spielt gegen Bayern, Uli, am nächsten Wochenende. Das möchte ich dir auch nochmal mit auf den Weg geben. Nee, ich fand den auch schon, als er noch ein Unterklassiger unterwegs war, fand ich das immer schon ein guter Spieler, immer wenn ich ihn gesehen habe. Und freut mich, dass der nochmal so einen Aufwind erfährt. Ist ein geiler Zehner, kann viel am Ball.
Na dann muss ich natürlich sagen, du machst jetzt auch noch einen Timo, der ja normalerweise dafür zuständig ist, jede Liga zu kennen. Du auch noch, bin ich. Opa Uli ist da natürlich komplett raus. Alles
mit
klar,
Jungs. Mit absolut keiner Ahnung. Wunderbar.
Das passt irgendwie zu dem Namen dieses Podcastes. Das ist okay, Uli, an der Stelle.
Alles klar, dann Grüße als Ahnungsloser an alle. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgehört habt. Dass ihr natürlich den ein oder anderen Like gerne hinterlassen sollt. Auch Kommentare sind gern gesehen, damit wir wissen, ob wir so weitermachen sollen oder ob wir den Kölner raushauen müssen oder wie das jetzt ist in der Zukunft.
Sag bitte noch den Satz mit der Glocke.
Muss Timo immer sagen.
Schwingt die Glocke.
Zitat Uli Köhler. So, in diesem Sinne, klar. Schöne Woche und ich bin gespannt, ob wir dann heute Abend schon recht haben mit Gerardo Seoane. Warten wir es ab. Gute Woche euch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Servus. Ciao. Tschüss.
Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja. Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.